Heute Morgen, die Bibelstelle, die wir behandeln, stammt aus dem Kolosserbrief, aus demselben Kapitel, wo auch drin steht, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ist aber nicht die Bibelstelle heute Morgen, die es geht, aber trotzdem ist das dieser Kontext, fand ich auch interessant, als er heute Morgen so diese Geschichte gebracht hat mit der Weisheit, ja. Und ich denke, wir haben einfach auch so den Vorteil, das Plus, dass wir mit den Anforderungen des Lebens, mit den alltäglichen Herausforderungen, mit den schwierigen Herausforderungen und so weiter, einfach ganz anders umgehen können. Wir haben eine göttliche Perspektive für unser Leben, für das Leben unserer Nachbarn, für das Leben in unserer Stadt, für das Leben in der Welt. Und das ist doch ganz, ganz toll, ja. Und wir haben eine ewige Perspektive. Und das hilft uns, viel weiter, viel tiefer zu sehen. Und das ist mir noch eingefallen dazu. So, die Bibelstelle, die wir behandeln, stammt aus dem Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist ja handschriftlich signiert von Paulus und wurde während seiner ersten Gefangenschaft 62 nach Christus verfasst. Und die Briefe, die Paulus aus der Gefangenschaft geschrieben hat, sind ganz besondere Briefe. Weil er wusste ja nicht, ob er da jemals wieder rauskommt. Ja, das heißt, er hat wirklich die Themen angesprochen und das hineingelegt, wo er dachte, das möchte ich den Gemeinden wirklich hinterlassen. Da möchte ich, dass das hängen bleibt. Das ist wirklich wichtig. Ja. Und es gibt viele Parallelen zwischen dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief vom Aufbau her, von der Struktur her. Wohl beim Epheserbrief geht's ja um die Schönheit der Gemeinde. Wogegen es beim Kolosserbrief um das Haupt geht, um Jesus Christus, ja, das Haupt der Gemeinde. Und der Grund für diesen Brief war, dass die Gemeinden damals angegriffen wurden durch die Gnosis. Heute würde man vielleicht das vergleichen mit der Esoterik, ja, mit viele esoterische Lehren bedrohten damals die Gemeinde. Und der Paulus, der warnt die Christen davor in Kapitel 2, 4 bis 9. Und diese Irrlehrer, die verkündeten wohl die Verehrung von Engelsmächten in 2,18 und haben dadurch einfach so Jesus ganz klein gemacht, ja. Und diese anderen, eben die Engel und was weiß ich, ganz groß. Und dazu forderten sie noch so asketische Reinheitsforderungen. Und der Autor, also der Paulus, der hält ihnen entgegen die Fülle der Gottheit durch Jesus Christus. Ja, also wir brauchen uns das nicht zu verdienen. Wir müssen nicht irgendwie uns das durch irgendwelche Meditationstechniken uns erarbeiten, sondern es ist ein Geschenk. Wir haben ein Geschenk an der Fülle der Gottheit durch Jesus Christus, das volle Heil. Und wir haben heute auch zu kämpfen gegen den Einfluss des Humanismus in den Gemeinden. Ist ja auch viel einfacher, sage ich mal, sich auf die eigene Kraft zu verlassen, als sich in diese Abhängigkeitsbeziehung zu Gott zu begeben. Das meint man zumindest, ja. Aber letztendlich ist das nicht so, sondern das weiß man aber erst, wenn man es gemacht hat, dass es viel schöner ist und viel besser ist, sich auf Jesus zu werfen und alles von ihm zu erwarten. Aber es ist so, der Humanismus kann auch viel auf die Beine stellen. Einheit zwischen den Konfessionen, auch wenn das Fundament nicht mehr Jesus ist und sein Werk am Kreuz. Einheit zwischen Religionen ist doch ganz einfach herzustellen. Man muss sich ja nur auf das Mindestmaß an Übereinstimmung einlassen, dann wäre auch sowas möglich, ja. Jesus als einziger Weg, altertümlich überholt, ja. Wer braucht denn sowas? Politische Einheit, kein Problem. Die humanistischen Drahtzieher des Weltgeschehens sind eifrig dabei, die Länder mit ihren gewählten Regierungen zu entmündigen und sie arbeiten an einer neuen Weltordnung. Letztendlich mit dem Antichristen als Führer der Menschheit. Das dauert nicht mehr lange, bis dieses Konstrukt steht. So, die Predigt von heute soll uns weg vom Humanismus führen, weg von eigener Kraft hin zu einer radikalen Nachfolge Jesu. Und da heißt es in Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Wusstet ihr, dass es einen Stillstand im Glauben gibt? Das ist die Aussage dieses Verses, ja? Spricht zwar nicht explizit von Stillstand, Aber Paulus fordert die Christen ja ganz deutlich auf zum Wandel in Christus. Das bedeutet im Gegenkehrschluss, es gibt einen Stillstand. Ja, wie denn? Ich bin doch Christ, wenn ich ihn angenommen habe als meinen persönlichen Herrn. Das versetzt mich doch in den Stand, der entscheidend ist, auf den es ankommt. Entweder bin ich in Christus oder ich bin es eben nicht. Das stimmt zwar, aber dieser Vers sagt mir, dass es entweder Bewegung, Entwicklung, Wachstum, Veränderung und göttliches Leben gibt oder Stillstand, Angst vor Veränderung, Traditionalismus, Langeweile, ein verkümmertes Christsein, das sich nur mit dem Notwendigsten zufrieden gibt, aber nicht wirklich wächst. Und viele Christen befinden sich in so einem Zustand, wo man aufgehört hat zu träumen und sich nach mehr von Gott auszustrecken. Man gibt sich dann so mit dem Mindestmaß an geistigem Leben zufrieden und man trocknet innerlich aus. Ja. Christliches Leben ist ein Wachstum, eine Entwicklung, ist etwas Dynamisches, etwas Progressives. Und es erinnert mich daran, an die Käferknollen, die wir früher hatten. Ich habe ja zwei Wohngemeinschaften, wenn man so jung ist, dann wohnt man auch, jetzt bin ich auch in der Wohngemeinschaft, aber es ist eher eine familiäre Wohngemeinschaft. Aber damals, weiß noch, meine erste WG, wir waren wirklich alternativ drauf, gell, und waren auch sehr stolz, dass wir ja einfach anders waren als die anderen. Und ich weiß noch, wir haben damals Käferknollen geschenkt bekommen und diese Käferknollen, die haben so die Eigenschaft zu wachsen. Die sind toll, ja. Das Problem ist nur, die hören nicht auf zu wachsen. Und die werden immer größer und immer größer und immer größer. Man muss sie praktisch teilen. Und das Tolle an der Geschichte ist, man kann wirklich andere Menschen mit gesundem Kefir versorgen. Und das ist so ein gutes Beispiel für den Christus, der in uns lebt. Christus will wachsen. Unser alter Mensch soll abnehmen. Und so, dass die Menschen um uns herum dann auch noch gesättigt werden und dass sie einfach sehen und spüren und erleben, dass wir etwas haben, was sie auch haben möchten. Und da sind wir beim heutigen Thema, ein Thema, das nicht theoretisch schnell abgehakt wird. Es gibt ja so Themen, die hört man einmal und dann sagt man, das war's und arrivederci und nächstes Thema bitte. Und das ist es aber nicht. Es gibt Themen, die begleiten einen das ganze Christenleben. Und so ein Thema, das mich jetzt schon 41 Jahre als Christ begleitet und ich bin immer noch am Üben, ist das Thema Dank. Es geht hier um ein Einüben von Haltung, also nicht einfach zu lösen, aber mit ganz viel Potenzial und Dynamik und Verheißung. Und im Kolosserbrief ein Vers weiter, da steht, Kolosser 2, Vers 7, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also, wenn wir Danksagung hören, denken wir zuerst an das Wachstum nach oben. Das ist auch irgendwie so eine Prägung, die man so hat, ja. Man denkt, Dank ist okay, Loben ist okay, aber ja nicht zu viel, sonst hebt man ab. Und sonst steht man nicht mehr mit beiden Füßen auf dem Boden. Ja? Und man wird dann irgendwie ein Christ, der so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man permanent auch dankt. Es gibt ja so diese Halleluja-Christen, gell, sagt man dann. Und das möchte man jetzt nicht unbedingt werden. Aber wenn wir zum Beispiel an einen Baum denken, klar, Richtung Sonne und Licht, so stellt man sich das vor. Und ich habe das auch oft erlebt, so Phasen in meinem Leben, wo ich halleluja-technisch super unterwegs war, aber dann auch wieder ziemlich abgestürzt bin. Und als mir es schlecht ging, da war es mit meiner Herrlichkeit und dem Lobpreis auch schnell vorbei. Also es geht hier nicht um so ein oberflächliches Halleluja-Dasein, sondern um Wurzeln, die tiefer gehen. Und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, wir denken, Dankbarkeit und Gott loben ist ja ganz okay, möchte das nochmal sagen, aber allzu viel davon ist ungesund. Und Das ist aber aufgrund dieses Verses klar zu verneinen. Das ist nicht so. Denn hier steht, wenn wir überreich in Danksagung sind, werden wir immer stärkere Wurzeln haben. Das ist, finde ich persönlich, schon etwas Außergewöhnliches. Also das heißt nicht, wir wachsen irgendwie irgendwo hin und heben irgendwo ab und schweben dann in irgendwelchen geistlichen Sphären, die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern hier heißt es, gewurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also das ist mal eine ganz andere Sichtweise auf dieses Thema, finde ich. Wohin gehen diese Wurzeln ganz konkret? Und da sagt dieser Vers ganz klar, immer mehr in Christus, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch so werden, wie Jesus ist. Ich will es jedenfalls und ich setze mal voraus, ihr wollt es auch. Wir erkennen seine göttliche Perspektive für uns selbst, Gottes Augen für andere und die Welt. Wir bekommen durch diese Haltung und das Einüben der Danksagung eine ganz andere Sichtweise. Wir verwurzeln uns mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft und Gottes Gegenwart. Man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Tatsache ist aber, dass alles, was Übung kostet, was Disziplin kostet, dem Zeitgeist entgegensteht. Das passt irgendwie nicht. Und wir haben nicht gelernt, geduldig etwas einzuüben. Ja, und das ist übrigens auch der Grund, warum viele Ehen den Bach runtergehen. Weil immer davon ausgegangen wird, die Gefühle müssen stimmen. Aber der Grund, warum Ehen den Bach runtergeht, ist, weil falsche Haltungen vorherrschen. Falsche Haltungen bei dem einen oder anderen Partner und man nicht bereit ist, an sich selbst zu arbeiten. Ja, also wenn ich jetzt eine schlechte Angewohnheit habe und was weiß ich, die Elke jetzt permanent runterputze oder ich jähzornig bin, dann ist das etwas, was meine Ehe gefährdet. Das ist ganz klar, wenn ich nicht sage, ich arbeite auch daran. Ja. Und Gott macht es uns nicht so schwer, das zu verstehen, weil in der Beziehung zu ihm ist es ganz genauso. Liebe und Disziplin hängen zusammen. Ja? Disziplin heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht aufrichtig bin oder nicht echt bin oder nicht authentisch bin. Ja? Das soll ich auf jeden Fall sein. Aber es hat was damit zu tun, dass ich sage, ich möchte, ich bin ein Prozess. Ja? Christsein ist Prozess, Christsein ist Veränderung. Und wenn ich nicht bereit bin, an mir selbst zu arbeiten und mich zu verändern, dann entwickle ich mich auch in der Beziehung zu Jesus nicht weiter. Und dann ist auch diese Beziehung irgendwann, könnte auch gefährdet sein. Ja? Wir wollen heutzutage nur empfangen und nochmals empfangen. Wir werden durch die Medien, durch unsere Konsumgesellschaft zum Konsumieren erzogen. Ja? Und der Reiz, damit wir auch weiter konsumieren, der muss immer doller und ausgefallener werden, damit wir weiter in diesem Hamsterrad des kurzfristigen Höhenrausches bleiben. Genießen ja, aber es darf uns nicht so viel Mühe machen. Ja? Das steht aber dem Evangelium entgegen. Natürlich sollen wir zuerst empfangen, das ist ganz klar. Und Gott möchte uns beschenken. Er will uns wirklich, er will, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Das will er ganz bestimmt. Aber er will auch, dass wir genau hinschauen, auch was unsere Haltungen angehen, auch sagen, ich brauche dich als meinen Partner in der Zusammenarbeit, wenn wir etwas verändern wollen. Das macht Gott nicht einfach so und dann sind unsere Haltungen verändert, sondern manchmal ist es wirklich so, wir müssen Dinge einüben. Und dann ist es so, was nützt uns alles Empfangen? Also auch wenn wir von Gott empfangen, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, wenn wir es nicht festhalten können. Wisst ihr, ich glaube, wir sind manchmal wie kleine Kinder, die an einem großen Gabentisch stehen und die auf den Tisch zugehen, das Kind greift zu, aber die Hände, des Kindes sind klein, ungeübt und ungeschickt und lässt es das schöne Spielzeug wieder fallen und auf den Boden und es zerbricht. Und so geht es uns in geistlicher Hinsicht oft. Wir haben nicht gelernt festzuhalten. Wir erleben viel Gutes mit Gott, ganz tolle Sachen. Jeder von uns könnte, wenn ich jetzt fragen würde, Wunder erzählen, ja, die er in seinem Leben erlebt hat. Aber ist das etwas, und auch was Gott an dir ganz persönlich verändert hat, getan hat? Und auch Erkenntnisse, die du gewonnen hast aus dem Wort? Ja, die Frage ist, hast du das festgehalten? Menschen, die festhalten können, sind geistlich reife Menschen, weil sie mit dem Erkannten leben, weil sich ihre Haltung grundsätzlich verändert hat. Oder ein weiter treffender Vergleich ist ein leckes Fass. Man versucht sich zu füllen mit guten geistlichen Dingen, um dann kurze Zeit danach festzustellen, das Fass ist wieder leer. Wir sind oft vergessliche Hörer und vergessliche Menschen, die Wunder Gottes schnell aus den Augen verlieren. Obwohl Jesus doch gewaltige Dinge in unserem Leben getan hat. Und so bleiben wir wie Kinder in unserer geistlichen Entwicklung stehen, weil wir nicht festhalten, was Gott uns gibt. Ob das eben Erkenntnisse aus dem Wort Gottes sind oder konkretes Eingreifen in unserem Leben. Und Paulus beschreibt die ersten Christen in Hebräer 5, Vers 12 als Kinder, die in ihrer geistlichen Entwicklung irgendwo stehen geblieben sind. Weil sie nicht festhalten. Sie haben sich nicht zu geistlich Erwachsenen weiterentwickelt. Und so, und jetzt die gute Nachricht. Entspannt euch, Gott hat für uns eine Lösung parat. Den Klebstoff Gottes. Wir brauchen Hilfe vom Herrn, er hat uns einen Schlüssel gegeben, sodass das Gehörte und Erlebte an uns kleben bleibt. Und dass die Lösung des Problems ist Danksagung, so wie dieser Vers es sagt. Der Dank ist der Kleber Gottes. Wir kennen das ja so ein bisschen, danken hier, ein wenig danken dort, aber wir werden dabei nicht wirklich verändert, weil es keine Wurzeln in uns schlägt. Wir machen das eben ab und zu mal, ja, danke Herr für mein Leben, ja, danke, dass die Sonne scheint, danke dafür und dort. Und dann kommen wir wieder zurück in unsere alten Verhaltensweisen, fangen wieder an, negativ zu reden und was weiß ich. Und da hat sich nicht wirklich was verändert. Es schlägt keine Wurzeln in uns. Der alte Mensch regiert immer noch. Wir sehen nicht mit den Augen Jesus, sondern mit den Augen der Angst, des Misstrauens, des Negativismus, der Depression, der Selbsterlösung. Statt das, was Jesus gesagt hat, radikal auszuleben, und an dieser Stelle steht ja nicht irgendwie, sagt mal Danke, mal so dreimal am Tag, sondern hier steht überreich in Danksagung. Ja, überreich. Und viele von uns gehen richtig vorwärts mit Jesus, aber es gibt eben Grenzen. Vielleicht kennt ihr das, ihr lest Bücher über die tollsten geistlichen Dinge. Ihr lernt Menschen kennen, von denen ihr denkt, die sind ja sowas von geistlich. So möchte ich auch sein. Um noch eins draufzusetzen, lest ihr dann in der Bibel aus die Stelle aus Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das gibt euch dann noch den Rest. Ihr denkt, diese Verheißung spielt sich nur in den himmlischen Welten ab, ist so weit von unserem Erfahrungshorizont entfernt, wie die weiteste Galaxie von der Erde. Wie soll das denn geschehen, dass wir die geistlichen Dimensionen erleben können? Ist das überhaupt für uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt? In Christus? Also hier steht das in vollendeter Gegenwart. Und da wir in Christus sind, ist da ein Zugang für uns. Ein Zugang zu den Segnungen Gottes. Jesus hat ja auch in Johannes 10, Vers 10 gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und es in Überfluss haben. Und jetzt wieder zu dem Zugang. Der steht auch noch im Psalm 50, 23. Kennt jeder von euch, die meisten jedenfalls. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das ist doch mal eine Verheißung. Heil Gottes, das ist ja nicht nur irgendwie, jetzt geht's mir mal gut, morgen geht's mir wieder schlecht, sondern das ist etwas Umfassendes. Rettung aus Verlorenheit und aus Sünde, Befreiung, Sicherheit, Schutz, körperliche Heilung, ganzheitliche Hilfe auf der Erde und im Himmel. Das bedeutet Heil. Das ist etwas ein umfassender Begriff. Elke und ich haben ein Buch gelesen von Anne Voskamp. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ah, okay. Und das heißt 1000 Geschenke. In dem Buch geht es um eine Frau, die wirklich unten durch ist. Die war in einer tiefen Krise. Und sie wusste nicht so recht, wie sie umgehen sollte mit den Krisen, mit denen sie so konfrontiert wurde in ihrer Umgebung, mit dem Leid. Ihre Schwester starb als vierjähriges Mädchen, indem sie ein Auto überfuhr. Und ein Auto sie überfuhr. Ihr Schwager verlor mit seiner Ehefrau 2 Söhne. Und sie konnte das überhaupt nicht in Einklang bringen mit Gottes Liebe. Sie konnte Gott überhaupt nicht mehr verstehen. Sie war wirklich am Ende. Dann gab ihr eine Freundin den Rat, du mach doch mal ein Experiment. Ganz sachlich, ganz pragmatisch, ganz einfach, so überhaupt nicht kompliziert. Kauf dir mal ein kleines Büchlein und fang mal an, 1000 alltägliche Dinge aufzuschreiben, für die du Gott dankst. 1000 alltägliche Dinge. Und sie schreibt, ich zitiere jetzt mal aus dem Buch, tief bewegt empfing ich mein 1000. Geschenk. Gott gab es mir, nachdem er mich diesen langen Weg der 1000 Schritte geführt hatte. Er gab mir üppig blühendes Leben. Ein Jahr lang hatte ich auf diese Blüte gewartet. Doch das Warten wurde belohnt. Meine Liste besteht aus Kostbarkeiten, für die es sich lohnt, ein Jahr lang zu warten, die es wert sind, auf 1000 zu zählen, die mit unvorstellbarer Kraft aus dem Dunkel des Todes hervorbrechen. Es lohnt sich immer, auf die Freude zu warten. Es lohnt sich, an das Leben der Fülle zu glauben. Ich musste einen langen Weg zurücklegen, doch die Blüte belohnte mich wochenlang. Ein Weg aus der Oberflächlichkeit des Konsumdenkens, der Konsumhaltung und des frommen Fastfoods-Denkens, ja, dass er was mit Schlaraffenland zu tun hat, Mund auf, Hühnchen rein, als mit geistigem Leben. Unser innerer Mensch will geformt sein, sodass wir aus einem weltlichen Denken zu einer tiefgreifenden geistlichen Haltung kommen. Egal mit was wir konfrontiert werden. Paulus sagt, wir sind selber für unser Denken und unsere Haltung verantwortlich. Nicht Gott, wir sind verantwortlich. Und Gott nimmt das sehr ernst. Viele Menschen denken, wenn ich Christ werde, verliere ich die Verantwortung für mich selbst, die Kontrolle. Nein, das Gegenteil geschieht, ja. Also vorher war es so, da war ich ja keinem Rechenschaft schuldig, ja. Und jetzt lebe ich in einer Liebesbeziehung zu Gott, ja. Und ich bin ihm Rechenschaft schuldig, ja. Und komm raus aus einer kindischen und unreifen Haltung und erlebe, wie der Lebensstil der Danksagung dich grundlegend revolutioniert. Übe es jeden Tag ein. Danke für alles, was dir begegnet, ob es kleine oder große Dinge sind. Der Käse, den du isst, der Stuhl, auf dem du sitzt, ein Blatt im Wind, die Autobahn, auf der du fährst und so weiter. Alles, was dir begegnet. Alles, was dir begegnet, übe diesen Lebensstil ein und schau, was das mit dir macht. Dazu möchte ich euch und uns, mich genauso, ich bin da selbstverständlich, mich inspiriert das auch und ja, ich versuche das auch zu leben, selbstverständlich. Gell? Und ich kann nur sagen, das ist das Beste, was es gibt, solch eine Haltung einzuüben. Es lohnt sich, ja, und Gott wird uns sein Heil sehen lassen, ja. Das hat er versprochen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann ist das ja nicht so, dass er mal so ein Wort raushaut, so aus der Hüfte geschossen, sondern er steht mit seinem Wesen, mit seinem Charakter hinter seinen Worten. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das Ja und Amen. Dann steht er 100% dahinter.